Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ihr kennt die Geschichte. Eine Reise von Southampton nach New York im Jahr 1912. Ein gewaltiges Schiff, die Titanic. Die Reise endete dramatisch. Untergang. Und wenn ihr jetzt in einer Zeitmaschine zurückgehen könntet, mit dem Wissen von heute, und dann hättet ihr irgendjemand vor der Reise gesagt, hey, ihr seid verloren, wenn ihr da mitfahrt. Da hätten euch die Menschen wahrscheinlich gesagt, dasselbe, was heute viele sagen, wenn sie auf Gefahren hinweist, geht's noch? Ich verloren? Das ist das sicherste Schiff der Welt, du kleiner Panikmacher. Du willst mich nur irritieren. Aber Fakt ist, wenn wir die Geschichte sehen, am 15.04.1912, mitten auf einem wellenlosen Atlantik, ist dieses unsinkbare Schiff Titanic gesunken. Sie war auf Kurs Eisberg und wusste es nicht. Es starben über 2200 Passagiere. Das Schiff war verloren. Nun liegt sie tief unten im Nordatlantik. Schaut, und so ist es heute, oder es ist für mich ein Bild für uns heute, wenn wir als Gemeinde den Menschen sagen, ihr geht auf eine Katastrophe zu. Ihr seid verloren. Da kommt ein Eisberg. Was werden wir hören? Ihr Christen. Zuerst redet ihr einem das Leben madig, dann macht ihr Panik mit irgendeinem Gericht und dann kommt ihr mit der Lösung Jesus. Plumpe Strategie. Schaut, wenn der moderne Mensch heute von Verlorenheit redet, dann höchstens im Sinne von Geld verloren, Gesundheit verloren, Mann oder Frau verloren, ich habe mein Herz verloren. Also jeder merkt, dass irgendetwas nicht stimmt auf dieser Erde, aber der moderne Mensch weigert sich in dieser Verlorenheit sehr beharrlich, Gott zu suchen, eine Antwort von ihm zu bekommen. Römer 3, Vers 11. Niemand fragt nach Gott. Unser Körper zerfällt, wir werden älter, wir werden sterben. Niemand fragt nach Gott. Die Welt wird tyrannisiert durch Terror und Krieg, aber niemand fragt nach Gott. Durchhalteparolen sind unsere Antwort. Wir haben keine Angst. Und es macht uns doch Angst. Aber niemand fragt nach Gott. Wir haben alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Wir sehen überall Verlorenheit. Wir erkennen, dass unser Leben endlich ist, aber niemand fragt nach Gott. Ist das nicht die Wirklichkeit? Wir sind tief gesunken. Wir können uns niemals selbst wieder erheben. Wir sind zu tief unten. Wir haben darüber letzte Woche nachgedacht. Wir sind verloren im Hier und Jetzt. Und wir können uns niemals selbst wieder da rausholen. Wir haben das letzte Woche versucht auch zu verstehen, dass diese Verlorenheit nicht nur im Blick auf die Ewigkeit zu verstehen ist, sondern bereits im Hier und Jetzt eine geistliche Wirklichkeit bei jedem Menschen ist. Verloren sein beschreibt unseren aktuellen Zustand von Geburt an. Ich möchte nochmal erinnern an die Predigt vom Elian, Adams Linie. Da sind wir von Natur aus drin. Und was zeichnet diese Linie aus? Der natürliche Mensch ist unwillig, zu Gott zu kommen. Er ist sogar unfähig, zu Gott zu kommen. Und er ist feindselig Gott gegenüber eingestellt. Liebe Christen unter uns hier, darf ich das mal auf uns, die wir jetzt zu Christus gehören und Rettung erfahren haben, mal übertragen? Wollen wir also hier im Umkehrschluss sagen, dass wir, die wir nun zu Gott gehören, doch etwas fähiger gewesen waren als andere? Oder dass wir einfach williger waren als andere? Oder wir waren nicht so feindselig Gott gegenüber wie andere? Was bedeutet Feindseligkeit? Ein sehr naher Verwandter von mir, den ich sehr schätze, hat mir da auch mal sehr geholfen, das noch mal etwas klarer zu erkennen. Er hat mir gesagt, ich habe mich nie als Feind Gottes gesehen. Dann hat er weiter gesagt, viele sagen, dass sie keine Feinde Gottes sind. Im Gegenteil, sie haben nichts gegen Gott. Sie sind tolerant gegenüber Gott. Sie haben nichts dagegen, wenn da jemand glauben sollte. Sie sind keine Feinde Gottes. Aber versteht ihr, allein dieses Gönnerhafte, dieses Gott-Tolerieren ist so anmaßend, man weiß ja nicht mal, über welchen Gott man redet, den man so toleriert. Und spätestens dann ist aber Schluss mit Gönnerhaft und Toleranz, wenn man versteht, dass der wahre, heilige Gott so heilig ist, dass er Dinge tatsächlich anders sieht als wir. Und dass seine Heiligkeit ein Urteil über uns ausspricht. Und spätestens wenn dieser Gott Umkehr fordert, wenn er Veränderung der Haltung fordert, spätestens dann erkennen wir, dass wir doch Feinde sind, die das gar nicht wollen. Darf ich euch was sagen? Das geht bis in die Gemeinden. Mit Gott ist alles gut. Aber wenn ich etwas ändern müsste. Gott hat gesprochen, Gott hat geredet und schriftlich festgehalten, was er denkt, wie er uns sieht und was er erwartet. Und das ist es, was Feindschaft auslöst. Solange wir Gott einen guten Mann sein lassen wollen, können wir gönnerhaft reden. Bin noch nicht sein Feind. Aber sobald dir dieser Gott als der souveräne und heilige Gott entgegentritt und dir sagt, du hast hier ein Problem, so wie du hier lebst, das ist nicht in Ordnung, dann sieht alles anders aus. Schaut, da spricht die Bibel von einer tiefen Verlorenheit. Wir erkennen es nicht mal. Wir von uns aus erkennen es nicht mal. Und sie spricht auch von einer souveränen Rettung. Darüber müssen wir heute nachdenken. Ohne Gottes Eingreifen wird und will der Mensch nie erkennen, kann ein Mensch nicht erkennen und wird nie seine Feindschaft gegenüber Gott beenden. Liebe Gemeinde, ich weiß, damit macht Gott uns zu Mitwissern. Wenn wir das mal an uns ranlassen und darüber nachdenken, das müssen wir tun. Wenn er uns mal sagt, wie unser geistlicher Zustand wirklich war bzw. ist von Menschen in dieser Welt, als auch im Blick auf das, auf was wir zugehen, auf ein Gericht. Nun benutzen ja besonders in der Gemeinde viele fromme Begriffe sehr häufig, in Gesprächen, in Predigten, in Andachten, in Liedern. Da reden wir von Gnade, wir reden von Liebe, von Himmel, von Vergebung, aber dann auch die für uns etwas kniffligeren Begriffe benutzen wir, Gericht, Hölle, Zorn und auch Verlorenheit. Wir kennen die Begriffe alle und man hat aber so den Eindruck, je mehr wir diese Begriffe hören und je mehr wir sie verwenden, mindert sich der Wert dieser Begriffe und wir verkennen die Bedeutung. Wir hören nur noch Worte. So eine Inflation von christlichen Begriffen. Und je mehr wir sie benutzen und sie singen, umso mehr verlieren sie ihren Wert und ihre wirkliche Bedeutung. In der Gefahr stehen wir immer. Nähern wir uns wieder diesem Thema unserer Rettung aus der tiefsten Verlorenheit durch Erwählung, indem wir nochmal einen Blick auf unsere Situation und unseren Kurs werfen, auf dem wir von Geburt an sind. Leute, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen ganz neu begreifen, unsere Lage ist tiefste Verlorenheit. Die Perspektive im Blick auf Verlorensein bedeutet, dass jemand kommen muss und uns suchen muss, sonst bleiben wir verloren. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Kontrast. Wir sind auf dem Weg und der Herr macht was ganz anderes. Wir gehen den Weg tiefster Verlorenheit und der Herr ist dabei, Rettung zu schaffen. Wir gingen alle in die falsche Richtung, in die Irre. Und wenn uns da keiner sucht, sind wir verloren. Ich glaube, das ist mehr die Perspektive der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist da öfter die Rede von Suchen und Finden, von in die Irre gehen und wieder umzukehren. Und wenn wir genau lesen, Von wem geht diese Suche aktiv aus? Vom Menschen? Von Gott. Das Suchen nach den Verlorenen beschreibt Jesus so. Johannes 10, Vers 16. Und ich habe andere Schafe, also nicht nur die Juden, er sagt, die nicht aus diesem Hof sind, von Israel. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Wer sucht? Wer führt zurück? Der Theologe Pink sagte, es ist der Hirte, der seine Schafe sucht und nicht das Schaf, das den Hirten sucht. Schaut, so oft habe ich das Bild vom Schaf und dem Hirten gehört. Aber ich bekenne euch, ich fange erst jetzt an, in den letzten Jahren, das mehr und mehr zu verstehen, was das bedeutet. Und dass es im Gesamtkontext von der Schrift so eindeutig ist, wer hier wen sucht. Justin Peter hat mal Folgendes gesagt, ich fand das sehr treffend. Er sagt, wenn jemand verwandelt ist, also wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist es nicht so, dass eine Ziege zum Schaf verwandelt wird. Ziegen verwandeln sich nicht in Schafe und Schafe verwandeln sich nicht in Ziegen. Ein Schaf war schon immer ein Schaf gewesen vor Grundlegung der Welt. Sie waren verloren, bevor der Hirte sie gefunden hat. Über so Sätze kann man nachdenken. Wir waren schon immer seine Schafe. Wir waren aber verloren. Und Christus ist gekommen, um die Schafe, die der Vater gesehen hat, zu sammeln. Die Schafe gehören dem Hirten bereits. Er hat sie gesucht. Er hat die gesucht, die zu ihm gehören, weil er sie erwählt hat, um sie zu retten. Er kam, um das Verlorene zu suchen. So erklärt Jesus auch seinen Besuch bei Zachäus übrigens, wenn er da mal genau liest. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da auch er Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Ich möchte mit euch nachdenken über die Frage, warum gibt es denn da keinen anderen Weg, als dass da einer kommt, der uns da rausholt? Das verstehen wir nur, wenn wir unsere tiefste Verlorenheit klar erkennen. Das ist der erste Gedanke für heute Morgen. Unsere tiefste Verlorenheit ist begründet in unserer Verdorbenheit. Darüber haben wir letzte Woche schon geredet. Und ich wiederhole mich hier sehr gerne, auch nochmal sehr bewusst, weil ich das lange selbst nicht verstanden habe. Was ist denn mit Verdorbenheit gemeint? Die Lehre von der totalen Verderbtheit meint nicht, dass der Mensch so schlecht ist, wie er nur sein könnte. Das ist ja nicht wahr. Ich habe viele tolle Arbeitskollegen, wo ich mir sage, boah, feine Menschen. Mit denen kannst du toll reden. Das meint es nicht, sondern sie macht deutlich, dass jeder Teil von uns von der Sünde betroffen ist. Dein Wille, deine Gefühle, alles. Ich weiß sehr wohl, was die überwiegende Mehrheit unter den Christen im Blick auf den freien Willen des Menschen denkt. Ich habe das jahrelang auch so gedacht. Mit dem freien Willen wird ja ausgesagt, dass der Mensch seit Adams und Evas Fall nicht so tief verloren und beeinträchtigt ist, als dass sie nicht sich entscheiden könnten zu glauben und dem Evangelium von Jesus zu gehorchen. Ich habe das jahrelang selbst angenommen. Der Mensch hat einen freien Willen im Blick auf Rettung, weil Gott ja auch allen Menschen befiehlt, umzukehren. Das ist doch nur logisch für uns, oder? Dass der Mensch auch fähig ist, Gottes Angebot dann anzunehmen oder es abzuleben, wenn Gott dem Menschen befiehlt, zu glauben und umzukehren. Ich weiß, dass diese Annahme logisch ist. Sie ist logisch, aber ich glaube, sie ist nicht biblisch. Perspektive Gottes. Die Bibel lehrt, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, umzukehren, aber gleichzeitig lehrt sie, dass er dazu nicht fähig ist. Erinnerung, mit diesen Aussagen Jesu haben wir letzte Woche hier geendet, aus Johannes 6. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Aufgrund dieser Verdorbenheit, die wir letzte Woche betrachtet haben, will niemand kommen. Kann niemand kommen, er ist unfähig. Er ist Feind Gottes und es fragt niemand nach Gott, höchstens nach seinen Segnungen. Also wenn mir einer sagt, oh, ich habe keinen Nachbarn, der sucht Gott. Sag, hey, niemand sucht Gott. Wir suchen vielleicht die Segnungen, die wir haben können. Erfülltes Leben, Vergebung, Frieden, aber Gott selbst. Schaut, die Juden hatten es damals gründlich missverstanden, dass Gott sie als sein Volk erwählt hatte. Sie meinten, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sei allein der Gott der Juden. Und in dem Text, den wir jetzt zusammen lesen wollen, den kannst du schon aufschlagen, Epheser 2, da sehen wir, wie Paulus dieses Denken korrigiert von den jüdisch geprägten Leuten in der Gemeinde. Wie tut er das? Er steckt Juden als auch die Heiden in ein und dieselbe Schublade, nämlich in die Linie Adam-Schublade. Egal von wem sie irdisch abstammen, ob Juden oder Heiden, sie alle haben Adam zum Vater. Sie alle waren dadurch Sklaven der Sünde. Sie waren eben nicht frei, sondern unfähig, zu Gott umzukehren. Lesen wir zuerst die Verse 1 bis 3. Ich liebe diesen Text. Ich hoffe, dass ihr ihn danach auch nochmal mehr schätzen lernt. Was schreibt Paulus? Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, in die übersetzte Begierden unserer eigenen Natur, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Alle kommen in die Linie Adams rein, ob Juden oder Heiden. Das sagt Paulus hier. Und in diesen drei Versen wird die biblische Lehre von der Verlorenheit aller Menschen präzise auf den Punkt gebracht. Was eint uns? Wir alle waren da. Das eint uns. Wir waren alle verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr bereit seid, für einen Blick auf diese tiefste Verlorenheit nochmal zu werfen. Für einige ist das noch die aktuelle Situation für viele Menschen. Andere schauen jetzt in den kommenden Minuten auf ihre Vergangenheit zurück. Ich hoffe, die meisten unter uns. Was sagt Paulus hier? Wir waren tot in unseren Sünden. Darf ich mich nochmal wiederholen vom letzten Sonntag? Tod ist tot. Also wenn eine Analogie den natürlichen Zustand des Menschen von Geburt an gut beschreibt, dann diese. Tod meint, da war kein Leben, da war keine Aufnahmefähigkeit, keine Kapazität, keine Möglichkeit zu antworten, etwas anzunehmen oder abzulehnen. Da ist kein Wille, unfähig für irgendwas, keine Impulse sind mehr vorhanden. Da ist kein Verstehen für das, was Gott betrifft. Das waren wir alle. Tod. Radikal. Nicht scheintot. Tod ist tot, sonst greift das Bild nicht. Paulus sagt, alle Nachkommen Adams sind geistlich tot. Juden wie alle anderen Menschen aus anderen Nationen. In ihren Übertretungen und Sünden. Und das ist die biblische Beschreibung. Sie nennt den natürlichen Menschen im Blick auf seine Beziehung zu dem Gott, dessen Luft er atmet, dessen, der Grund ist, warum er überhaupt lebt, als geistlich tot. Kein Mensch unter der Sonne wird geboren, um da eine andere Entscheidung treffen zu können. Er ist tot. Keiner wird geboren mit einem Fuß auf dem schmalen Weg zum Leben und der andere Fuß auf dem breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Und irgendwann müsste man sich dann halt entscheiden. Im Gegenteil, alle stehen mit beiden Füßen fest auf dem Weg, der unweigerlich zum Tod führt. Das ist die Lehre der Schrift. Jeder wird geboren und wächst in seinem Leben weiter zum Feind des lebendigen Gottes heran. Und deshalb spricht Paulus davon, dass der Mensch tot ist in seinen Sünden und Übertretungen. Das ist hier ein interessantes Wort, Vergehung. Das kann man auch übersetzen mit Übertretungen. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen, Übertretungen der Sünden. Wir waren auf verbotenem Boden unterwegs. Das ist eine gute Beschreibung der Sünde. Es bedeutet, dass sich jemand auf verbotenem Boden bewegt. da wurde eine Grenze übertreten. Welche Grenze? Gott hat das Recht festzulegen, was richtig und was falsch ist. Und Sünde ist immer das Gegenteil von Gottes Willen und Wesen. Und hier sagt Paulus, dass der gefallene Mensch, also alle Kinder Adams, auf verbotenem Grund sind. Wir essen sozusagen jeden Tag die verbotene Frucht, jeder Mensch von Geburt an. Das Bild hier, das Paulus von der Menschheit zeichnet, entspricht dem eines Menschen, der sich verbotenerweise auf eingezäuntem Privatgrund befindet. Warum versucht der Mensch nicht über die Grenze zu fliehen und dem Fluch des Gesetzes zu entfliehen? Aus zwei Gründen, beschreibt Paulus hier. Er ist aus zwei Gründen hier gefangen. Warum? Satan will, dass der Mensch dort bleibt. Lesen wir nochmal. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelten nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Also er sagt erstens, auf diesem Boden ist sein Vater und Gebieter der Satan selbst. Und er will, dass der Mensch dort bleibt. 2. Korinther 4, Vers 4 beschreibt Paulus das sehr deutlich. In denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Das ist tiefste Verlorenheit. Du verlässt dieses Gebiet nicht einfach so, weil du es willst. Wie denn? Aus dieser Gewalt kommst du nicht einfach durch eine persönliche Entscheidung. Du bist blind, du bist taub, du bist geistlich tot. Dazu brauchst du mehr. Diesen Feind besiegst du nicht. Nicht du. Und zweitens, der Mensch lebt gerne dort. Der natürliche Mensch liebt es, dort zu sein, wo er ist. Nochmal Vers 3. Unter denen auch wir einst, also er spricht ja zur Gemeinde, rückblickend, alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Der Mensch ist gerne dort. Paulus sagt hier, dass wir in Übereinstimmung mit der Art oder dem Vorbild dieser Welt und in Übereinstimmung mit dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, in Sünde wandeln. Wir lieben es von Natur aus. Es ist unsere Begierde. Wir wollen das. Oder habt ihr den Eindruck, wenn ihr den Menschen seht, dass er sein Leben anders leben will? Klar wollen es einige netter, schöner, reicher. Aber fragt irgendeiner nach Gott? Ist Gott die Ursache? Natürlich geht es nicht allen gut und nicht jeder will das erleben, was er erlebt. Aber die Konsequenz ist nicht, dass jemand von sich aus Gott sucht. Er macht ihn höchstens verantwortlich. Das ist die Not. Und deshalb ist es so problematisch, wenn wir als Gemeinde den Eindruck erwecken und dann nur das Angebot weitergeben, dass Gott da ist, um das diesseitige Defizit zu füllen. Das ist nicht unser Kernproblem. Das ist nicht das alte Evangelium. Das griechische Wort hier, ich habe es euch mal markiert, für Zeitlauf ist Aeon. Und es meint, dass man in diesem Zeitalter lebt, wo die eigenen Maßstäbe das oberste Kriterium ist. Die Art und Weise zu denken, sich zu verhalten, sich zu benehmen, entspricht voll und ganz dem Charakter des Fürsten, der in der Luft herrscht. Und in dieser Haltung pflegen wir als sündige Menschen unsere Beziehung zum Nächsten, der Familie und der Gesellschaft. Deswegen sind wir da, wo wir sind. Paulus bezieht sich darauf, dass die ganze Welt unter der Herrschaft und Führung Satans steht. Nochmal 2. Korinther 4, Vers 4. In denen der Gott dieser Welt, wieder steht Aeon hier, dieses Zeitlaufs, dieses Zeitalters, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihn nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Bitte nehmt es mir nicht übel. Ich sage das einfach nochmal, weil das so wichtig ist. Damit wir dem näher kommen, was das Thema des alten Evangeliums ist. Damit wir verstehen, was unsere wirkliche Situation war und für viele Menschen noch ist. Paulus sagt, alle Menschen ohne Gott stehen unter dem Bann der Macht und der Herrschaft ihres Vaters des Teufels. Die ganze Welt steht unter seiner Herrschaft. Das ist der Fluch. Deswegen sind die Nachrichten so unerträglich. Deshalb wird den Christen wiederholt in der Schrift gesagt, 1. Johannes 2, 15 bis 17, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, jetzt kommt es, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also Paulus sagt hier in Epheser 2 sehr klar, dass die Epheser früher genau in dieser Verlorenheit waren. Obwohl sie ihr physisches Leben von Gott haben, obwohl sie seine Erde genießen und nutzen und seine Luft atmen, sie waren alle Söhne des Ungehorsams, ob Juden oder Heiden, wir waren alle da, sagt er. Ihr wart früher Eigentum des Ungehorsams, der Ungehorsam war euer Herr und Meister, auch eure Verlorenheit verbindet euch. Und der Erzfeind Gottes war in eurem Leben wirksam, nährte und pflegte seinen bösen Willen in euren Herzen und in eurem Verstand. Tiefste Verlorenheit. Wie willst du da rauskommen? Paulus konnte es nicht besser beschreiben, wie es um den gefallenen Menschen steht. Er ist total verdorben in tiefster Verlorenheit. Und jetzt geht Paulus noch einen Schritt weiter. Paulus bezeichnet den Menschen ohne Gott außerdem noch als jemanden, der unter den Willen seiner sündigen Natur versklavt ist. Überlesen wir das. Ich sage ja, biblische Begriffe, wir haben tausendmal gehört, was heißt denn versklavt? Versklavt unter den Willen seiner sündigen Natur. Das ist der Grund, warum der sündige Mensch sich stets dafür entscheidet, auf der falschen Seite des Zauns zu stehen. Der gefallene Mensch lebt gerne auf verbotenem Grund. Er will sich nicht ändern. Er will sich nicht sagen lassen. Er will nicht, dass ein anderer über ihn herrscht. Er will dieses unheilige Gebiet nicht verlassen. Alles scheint besser als Umkehr. Ganz ehrlich, das ist das, was ich erlebe in meiner Arbeitswelt. Ich komme mit den Menschen nicht ins Gespräch über den Glauben. Betreten verboten, was soll das? Ich will aber. Es ist das Terrain, auf dem er wandelt und die Luft, durch die er lebt und die er atmet. Das gefällt ihm. Ich habe gerade eine interessante Aussage gelesen. Jemand aus der Landeskirche sagte, dass die religiöse Indifferenz nicht mehr zu leugnen ist. Kennt jeder, ne? Ich wusste es auch nicht, was das bedeutet. Ich helfe euch ein bisschen. Es bedeutet, wie der Mensch heute gegenüber geistlichen Themen tickt. Religiöse Indifferenz. Also er sagt, da ist ein Desinteresse zunächst. Religion wird weder bekämpft noch verteidigt. Sie wird als irrelevant empfunden. Das zweite, Gottvergessenheit. Es ist kein bewusster Protest gegen die Kirche, sondern ein schleichendes Verschwinden religiöser Praktiken aus dem Alltag. Und dann so ein Kofferwort, Apathismus. Apathie und Theismus. Die Einstellung lautet vom heutigen Menschen, selbst wenn es einen Gott gäbe, würde das an meinem Leben nichts ändern. So ist es. Tiefste Verlorenheit. Ein Atheist sagt also, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Ein Agnostiker sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt und halte es für unmöglich, das zu beweisen. Und dieser Indifferente sagt, es ist mir egal, ob es Gott gibt. Es hat so oder so keine Relevanz für meinen Alltag. Es ist mir egal. Ich will so bleiben, wie ich bin. Darf ich das nochmal sagen, dass wir auch die Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen, besser verstehen. Der gefallene Mensch liebt es, dort zu sein, wo er ist. Er lebt dort bewusst. Er lebt dort nicht aus Versehen. Es ist das, was er will. Und er ist versklavt in diesem Willen. Und daher sagt Paulus, und die gesamte Schrift, dass der Mensch unter dem Willen des Teufels und unter dem Willen seiner eigensündigen Natur und Denkweise versklavt und daher vollkommen verloren ist. Epheser 2, 3 am Anfang. Unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten. Wie? In den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. So, das waren wir alle. Also wir müssen gar nicht mal die große Menschheitsgeschichte dazu betrachten oder uns über die Nachrichten empören, um zu erkennen, dass die in uns wohnende Sünde eine Realität und Macht ist, oder? Wir waren alle da. Warum sitzt du heute Morgen hier? Das ist eine wichtige Frage. Schaut, ich brauchte meinen Kindern nicht beizubringen, sich im Sandkasten die Schippe auf den Kopf zu hauen, wenn einer dem anderen das Förmchen weggenommen hat. Das hatten die alle drauf von Anfang an. Das ist meins. Bum, dong. Das habe ich dir nicht beigebracht, sich so durchzusetzen. Wenn wir keine Grenzen setzen, dann passiert genau das, was der Mensch natürlicherweise macht und will. Niemand braucht meinem Arbeitskollegen zu sagen, schert euch nicht um Gott. Das tun sie sowieso. Von Natur aus. Das ist ihr Wille. Das haben wir alle von Adam geerbt. Jedes Kind, jeder Erwachsene, Juden und Heiden, jeder Mensch. Tiefste Verlorenheit. Und Paulus sagt nun der Gemeinde, und nochmal, das ist wichtig, niemand anderem, das ist kein allgemeiner Flyer für alle Menschen. Er sagt es der Gemeinde, dass wir früher auch so lebten. Dass wir dem Willen der sündigen Natur und Gedanken gehorchten. Und daher beschreibt hier der letzte Satz im Vers 3 klipp und klar, wie der gefallene Mensch vor Gott steht. Wir sind von Natur Kinder des Zorns, wie auch die übrigen. Und das fasst das zusammen, wie gefährlich der gefallene Mensch vor Gott steht. Es fehlen mir die Begriffe, um das alles auszudrücken, wie tief das ist. Das ist nicht nur eine Bestimmung, wie der gefallene Mensch sich benimmt. Es beschreibt seine Natur. Wir waren von Natur Kinder des Zorns. Wir müssen also willentlich unsere Natur ändern können, aber das wollen wir nicht und das können wir nicht. Paulus liefert uns hier nicht nur eine Aufzählung von Sünden, er beschreibt uns, was der Mensch ist, von Natur aus. Paulus beschreibt den Zustand jedes einzelnen Menschen, bevor Gott ihm die Augen öffnete, um zu sehen, bevor ihm die Ohren öffnete, um zu hören und ein Herz, um zu glauben. Wir waren alle da, sagt er, wir waren alle Kinder des Zorns. Ist uns das noch bewusst, liebe Gemeinde, wo wir waren? Schaut, und jetzt, da die Luft so dünn für jeden Menschen geworden ist, das gehört mir zum alten Evangelium, das zu sagen, jetzt brauchen wir Hoffnung. Jetzt brauchen wir Hoffnung. Und die kommt hier in Epheser 2. Tim Kelly hat geschrieben in seinem Buch, weiß nicht, wie es heißt, aber Tim Kelly hat es auf jeden Fall gesagt, diese völlige Verdorbenheit ist der Hintergrund aus schwarzem Samt, auf dem Paulus die Diamanten der souveränen Gnade auslegt. Du verstehst die Rettung nicht wirklich, wenn du nicht diesen schwarzen Samt erstmal ausgelegt hast. Und jetzt kommen die Diamanten. Lesen wir weiter, Verse 4 bis 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir, wo waren? In den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Wer hat das getan? Gott hat es getan. Wer hat uns gesucht? Gott hat uns gesucht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern, Äon steht hier, also da kommt ein neues Zeitalter, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Ihr glaubt gar nicht, wie wertvoll für mich diese Worte gerade in den letzten Wochen waren, wo ich nicht mal wusste, warum ich dazugehören darf, aufgrund von Versagen. Diese zwei Worte. Gott aber. Egal, was vorher war. Gott aber. Schaut, wir müssen erst diesen schwarzen Samt der Verlorenheit auslegen, verstehen, wo wir waren, um dann die Diamanten in ihrer ganzen Schönheit zu sehen. Wir brauchen eine souveräne Rettung. Und das ist es, was Gott tut. Gott aber. Wir gingen in die Irre. Gott aber. Schaut, wir haben jetzt nochmal über unsere Verdorbenheit nachgedacht. Wir haben die tiefste Verlorenheit etwas mehr verstanden, hoffe ich, den schwarzen Samt ausgelegt. Das gehört mit zum alten Evangelium, darüber nachzudenken und es auch so weiterzugeben. Und wenn das so ist, dann wird dieses Wort jetzt noch klarer, was wir jetzt sehen. Rettung kommt allein durch den dreieinen Gott. Du hast keinen Beitrag. Jona 2, Vers 10, die Rettung kommt von dem Herrn. Ich glaube, wir singen das Lied gleich auch noch. Der Herr ist meine Rettung. Der Herr ist meine Rettung. Und jetzt kommt der Punkt. Nicht heute, aber darüber werden wir nachdenken. Der Herr allein ist Rettung, aber leider nicht für alle. Wenn Paulus hier deutlich macht, dass wir hoffnungslos verloren sind, wir aus dieser tiefsten Verlorenheit niemals selber rauskommen und nur die Gnade Gottes einen Menschen rettet, dann bedeutet das doch, erstens, Gott muss zuerst handeln, sonst bleibt der Mensch verloren. Haben wir da eine einheitliche Meinung? Und zweitens, es führt uns automatisch zu der Frage, warum rettet der Herr nicht alle, oder? Er rettet einige, warum nicht andere? Ich möchte mal einige Annahmen mit euch durchgehen. Warum nicht? Lass uns mal ein paar Fragen stellen. Sind andere einfach zu verdorben? Ja, alle sind verdorben von Natur aus, sagt die Schrift eindeutig. Aber sind einige so sehr verdorben, dass da eine Grenze für Gott wäre? Nein. Der Apostel schrieb, 1. Timotheus 1,15, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste, Protos steht hier im Griechischen, von denen ich der Erste bin. Also wenn er sich hier als den ersten Sünder bezeichnet, manche übersetzen ihn auch den größten Sünder, meint er das in zweierlei Hinsicht. Vielleicht zunächst mal sehr persönlich. Er empfindet sich als den schlimmsten Sünder, der größte, kann man so verstehen. Die Qualität, Paulus zeigt, dass er zutiefst erschüttert ist über seine persönliche Vergangenheit, weil er die Gemeinde Gottes aktiv vernichten wollte. Da hält er seine Sünde für fundamental schwerwiegender als die der anderen, subjektiv. Aber er sieht sich auch als der Protos, der Prototyp. Das bedeutet der Erstling oder ein Modell. Paulus sagt dann damit, wenn Gott jemanden wie mich, einen radikalen Christushasser, retten kann, dann gibt es für absolut niemanden mehr einen Grund zu verzweifeln. Es ist interessant, auch die Zeit, von der Paulus da schreibt. Er sagt nicht, unter denen ich der Größte war, sondern er sagt, unter denen ich der Größte bin. Selbst der Apostel weiß, dass er jede Sekunde komplett von Gottes Gnade abhängig ist. Was er sagt ist, Jesus rettet Sünder. Sogar jemanden wie mich konnte er retten. Es ist Hoffnung, wenn ihr evangelisiert, Gott wird retten. Jesus rettet Sünder. Und das tut er souverän. Und das ist meine einzige Hoffnung zum Beispiel für meinen Sohn Josia. Ich komme an ihn nicht mehr ran. Wir verstehen uns, wir reden miteinander. Aber geistliche Dinge kann ich nichts machen. Das ist meine Hoffnung. Sonst nichts. Und ich weiß, einigen von euch geht es auch so, die Ehepartner haben, wo sie kämpfen, wo sie hoffen, wo sie beten. Gott kann. Wenn Gott den ersten oder größten der Sünder rettet, der die Gemeinde verfolgt hat, der nichts von sich aus mit dem wahren Gott zu tun haben wollte, der nur religiös war, dann ist niemand aufgrund seiner Verdorbenheit ausgeschlossen. Niemand. Jesus hat Paulus die Augen geöffnet, indem er seine physischen Augen zunächst mal verschlossen hat. Er wurde ja blind. Aber innerlich hat er angefangen zu sehen. Darf ich mich fragen, wollen wir sagen, wir waren einfach nicht ganz so verdorben wie die anderen? Deswegen sitzen wir heute hier? Oh, der Gedanke soll fern sein, oder? Gibt es andere Gründe, warum er andere nicht retten kann? Fragen wir weiter. Haben andere ein zu versteinertes Herz? Also im Vergleich zu unserem. Ja, alle haben ein versteinertes Herz, sagt die Bibel eindeutig. Aber ist bei manchen das Herz doch zu hart, um sich gewinnen zu lassen von Gott? Deins und meins war etwas weicher, da ging das noch. Gott kommt an die anderen einfach nicht heran. Wollen wir das sagen? Ist auch unmöglich, denn von dem Volk mit dem härtesten Herzen, Israel, da steht geschrieben, dass Gott einst das steinerne Herz wegnehmen und ihnen ein neues Herz geben wird. Ich lese Hesekiel 11, 19. Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch nehmen. Und ich werde ihnen ein fleischendes Herz geben. Er wird das einfach tun und er fragt niemand, ob er das auch will. Er wird es tun. Jahreslosung 2017 war, glaube ich, Hesekiel 26, 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Gott ist souverän. Noch eine Frage. Sind andere im Vergleich zu uns zu störrisch, zu stolz, zu ignorant, zu arrogant? Ja, wir sind alle von Natur aus irgendwie stolz, überheblich, überschätzen unsere Möglichkeiten. Aber ist die Dimension des Stolzes von einigen so groß, sodass Gott außerstande ist, sie für sich zu gewinnen? Und unser Stolz war für Gott noch händelbar? Wollen wir das sagen? Jeremia 32, 27. Siehe, ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Im Blick auf Errettung sagte Jesus seinen Jüngern, bei dem Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott nicht. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ging es genau um diese Frage, wie kann ein Mensch gerettet werden? Und dann schaut euch einen verunsicherten Mose an, einen feigen, stolzen Jona, die Geschichte von Paulus, der stolze Jude war und Pharisäer war, ein überheblicher Petrus. Auf einmal können sie glauben. Letzte Frage. Warst du einfach reifer und schon weiter als die anderen? Intellektueller, gebildeter? Ich spreche jetzt wirklich nur zu den Christen unter uns. Wie war es, als du vor deinem Leben mit Jesus unterwegs warst, als du auch gesagt hast, hey, ich will nicht, dass du über mich herrschst? Vielleicht gar nicht so bewusst. Du hast einfach gemacht, was du wolltest, auf verbotenem Gebiet. Du warst nie auf dem Weg der arroganten Spötter. Es gab nie eine Zeit, in der du nicht zu Christus kommen wolltest, damit du Leben hast. Du hattest nie eine Zeit, in der du sagtest, geh weg, Gott, ich will von deinen Wegen nichts wissen. Ich kenne diese Zeiten. Hatten Zeugnisabend Braga und der Bibelschule am Anfang, haben Leute ihre großen Storys erzählt, von wo Gott sie hergeholt hat. Dann kam einer und sagte, ich habe die Geschichte nicht, ich weiß nur eins. Ich war genauso verloren. Ich war genauso verloren. Selbst ich als Christ habe diese Kämpfe noch, dass ich Gott ausweiche. Wie viele von euch sind so ehrlich und sagen, selbst als Christ weiß ich, dass ich im Blick auf Stolz, Habgier, Egoismus, Sexualität noch mit Sünde zu kämpfen habe, dass ich untreu bin. Ich müsste doch längst viel weiter sein, ich müsste doch viel reifer sein. Selbst Kinder Gottes erleben die Macht der Sünde, denn ob wir wollen oder nicht, wir schaffen vieles nicht, oder? Nochmal, Gott aber. Wie kam es denn, dass jetzt dennoch alles anders ist bei uns? Was war es, das in dir eine Verwandlung bewirkte von stolzer Selbstüberschätzung zu einer demütigen, bittenden Haltung und Erkenntnis von Sünde? Wie kam es von Feindschaft gegen Gott zum Frieden mit ihm? Wie kam es von Gesetzlosigkeit zur Unterordnung? Wie kam es denn von Hass zu Liebe? Es ist dieses Gott aber. Wie wertvoll ist das denn? Gott aber. Ich kann nur so antworten wie Paulus, 1. Korinther 15, 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen. That's it. Gott aber. Die Ursache liegt in Gottes souveräner Rettung, einfach weil er es wollte. Sola gratia. Hatten wir auch schon hier das Thema. Allein die Gnade lässt uns leben und auch überleben als Christen. Wenn ich verloren gehen könnte, ich würde verloren gehen. Ich kämpfe so mit mir selber an vielen Stellen und ich vermute mal, ihr auch. Aber da ist der Hirte. Da ist der Hirte. Weder ein Mangel an Kraft bei Gott, noch seine Weigerung, den Menschen zu zwingen, sind die Erklärung dafür, dass er andere Rebellen, wie wir welche waren, auch nicht gerettet hat. Wenn Gott deinen Willen bezwingen und dein Herz gewinnen konnte, und zwar ohne moralische Mündigkeit zu beeinträchtigen, oder dass es dir wie Erpressung unter Druck vorkam, kann er das Gleiche für andere tun? Kann er? Das ist die Hoffnung für unsere Evangelisation, wenn wir evangelisieren. Gott kann. Oder wollen wir etwas sagen, weil du einen christlichen Hintergrund hattest, war es möglich, dass Gott zu dir durchgedrungen ist? Dann hätten einige aber gar keine Hoffnung in dieser Welt. Den haben sie nicht. Und dann wäre Rettung sogar abhängig von deiner geografischen Lage. In wie viele Länder kam das Evangelium lange Zeit gar nicht? Rettung hinge vom Hintergrund deiner Geburt ab, ob da ein christliches Umfeld ist, du in einem freien Land aufwachsen könntest und so weiter. Gott braucht keine Voraussetzungen, das ist souveräne Rettung. Es ist dieses Gott aber, halten wir das doch bitte fest, Gott kann für jeden Menschen auf der ganzen Welt, unabhängig seiner Nationalität, seines Umstandes, in Kriegs- oder Friedenszeiten, egal wie das soziale Umfeld ist, dasselbe tun wie für dich. Und er kann retten, wen er will, und er wird das tun. Darin liegt Hoffnung. Ich finde, es ist dann eher widerspruchsvoll und unlogisch, den Weg derer, die Gott nicht kennen und ihr letztes Schicksal dadurch erklären wollen, dass Gott sie nicht retten kann, weil sie sich von ihm nicht retten lassen wollen, einfach weil sie nicht glauben wollen. Ich höre immer über gedankliche Ja-Aber dann, auch wenn wir so Diskussionen sind, ihr bestimmt auch, die kommen bei mir auch hoch, Ja-Aber. Ja, aber es kam doch dann irgendwann der Punkt, eine Zeit, in der ich willig war. Ich war willig, Jesus als meinen Retter anzunehmen. Ich habe mich bei dieser oder jener Evangelisation entschieden. Ich war doch willig. Ja, genau so war es. Aber es war der Herr, der dich willig gemacht hat. Philipper 2,13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Haben wir diese Texte zu oft gehört? Sogar nicht mehr über die Dimension nachdenken. Meine, in Anführungszeichen, Entscheidung war freiwillig. Ich war überzeugt. Ich hatte nie den Eindruck, gezwungen zu werden. Aber die Grundlage dafür lag nicht in mir, sondern der Heilige Geist tat sein Werk. Wie wir es bereits schon mal zitiert haben hier, Ralph Erskine drückt es so aus. Der Mensch wird bei voller Zustimmung gegen seinen Willen errettet. Ja, man könnte sagen, er wird gegen seinen natürlichen, alten, verdorbenen Willen gerettet. So war's. Meine Geschichte. Ich habe sie nicht so empfunden. Weil Gott sehr liebevoll damit umgeht. Der Hirte sucht seine Schafe. Kreativ. Zig Varianten haben wir in diesem Raum sitzen, wie er das gemacht hat. Ja, und über die anderen Fragen reden wir irgendwann auch. Nicht jetzt, aber wie kann denn jemand verantwortlich sein? Irgendwann in dieser Serie sprechen wir darüber. Genau diese Frage stellt Paulus, by the way, in Römerbrief. Elan hat öfter mal über den Römerbrief gepredigt, Römer 9,19. Du wirst nun zu mir sagen, ihr vielleicht auch, warum tadelt er dann noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Gute Frage. Paulus geht der Frage nach, irgendwann andermal. Okay, schließen wir ab. Was ist jetzt Glaube? Damit möchte ich enden. Das erklärt die Schrift auch hier im Text von Epheser 2. Lasst uns das noch lesen. Verse 4 bis 9. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güter an uns erweise in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Schaut, das sind jetzt die Diamanten auf dem schwarzen Hintergrund, das Gott rettenden Glauben schenkt. Also ich glaube, nicht nur der gesamte biblische Kontext fordert, dass wir Glaube als Geschenk Gottes verstehen, sondern ebenso die Grammatik hier in diesen Versen. Das Wort, ich habe es euch hier mal markiert, das bezieht sich in der Grammatik im Griechischen auf den ganzen vorangehenden Ausdruck. Es ist wichtig, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und jetzt, und das, also beides, nicht aus euch. Die Gnade kommt von Gott, aber der Glaube kommt auch von Gott. Warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, was durch dieses das ausgesagt wird. Es heißt, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Gnade erlöst uns aus unserem gefallenen Zustand, aus unserer tiefsten Verlorenheit, unserem Blindsein. Und das Mittel, das Gott nutzt, ist was? Glaube. Aber weder Gnade noch Glaube kommen aus uns selbst, noch sind sie das Ergebnis unserer Werke. Obwohl Menschen aufgefordert sind, zu ihrer Rettung zu glauben, ist sogar dieser Glaube Bestandteil der rettenden Gnade Gottes und kann nicht aus eigener Kraft ausgeübt werden. In jedem Aspekt deiner Rettung überwiegt die Gnade. Warum? Könnt ihr es rauslesen? Also, wenn ein Satz mit damit beginnt zum Beispiel. Damit niemand sich rühme. Ich gehe nochmal kurz zu der Frage, warum einige Menschen von Gott erwählt sind. Was war an den Auserwählten, also an einigen auch hier, so besonders, dass es Gottes Herz zu ihnen hinzog? Was war besonders? Deine Tugenden, die du besessen hast, deine Großzügigkeit, dein angenehmes Wesen, deine Wahrheitsliebe. In einem Satz, erwählte dich Gott, weil du gut warst? Nein, der Herr sagte, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer, den reichen Jüngling. Oder erwählte er Menschen, weil sie etwas Gutes getan hätten? Nein, es steht im Römerbrief, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Oder weil sie Ernsthaftigkeit und Eifer in ihrer Suche nach Gott gezeigt hätten? Nein, Römer schreibt, keiner ist, der nach Gott fragt. Wieso diskutieren wir so viel mit der Bibel? Oder erwählte er sie, weil er voraussah, was ja viele Leute glauben, dass sie glauben würden? Dann wäre Errettung Belohnung und nicht aus Gnade, oder? Wie konnte Gott manche Menschen als Gläubige voraussehen, wenn die Bibel gleichzeitig behauptet, dass der Glaube für sie unmöglich war? Lass uns das abschließen für heute. Wenn ihr das festhaltet, es ist der Hirte, der seine Schafe sucht und nicht das Schaf, das den Hirten sucht. Ich glaube, das ist die Lehre der Schrift. Ohne Gott sind wir verloren. Wenn er nicht souverän eingreift, die Ursache seiner Wahl liegt in ihm selbst und nicht in den Objekten seiner Wahl. Mein Papa hat bei der Beerdigung einen Vers aus Jeremia 31,3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Er erwählte souverän bestimmte Menschen aus dem einfachen Grund, weil er sie erwählen wollte. Und er holt sie aus der tiefsten Verlorenheit. Der Hirte Jesus kommt in diese Welt und er geht und er sucht von daher die Seinen, die der Vater ihm geben wird. Und das tut er bis heute. Es gibt keinen Grund außerhalb des Willen Gottes zu finden, der ihn veranlasst, Sünder zu suchen. Lass mich das vielleicht an dem Vers schließen, mit dem Vers schließen. Aussage im Vers 9, die wir eben gelesen haben im Epheser, ist wichtig, damit niemand sich rühme. Es demütigt uns, ich weiß. Aber es hilft uns zum Leben und zum Überleben als Christ. Ich hoffe, dass wir da weitermachen, dass ihr nicht aufgebt, bei diesen Gedanken mit dran zu bleiben und dass ihr die Bibel befragt. Ist das deckend mit dem, was ihr heute gehört habt? Und dass wir uns dann auch demütigen. Es ist so wertvoll, auf dem schwarzen Samt unserer tiefsten Verlorenheit auch an den kommenden Sonntagen diese Diamanten weiter auszupacken und auszulegen. Muss ein bisschen dranbleiben, ein bisschen arbeiten, auch in Hauskreisen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der gute Hirte bist. Und lehre uns immer mehr zu verstehen, was das wirklich bedeutet hat, dass du für die Deinen gekommen bist, die der Vater dir geben wird, sie zu suchen, zu sammeln, zu retten. Unsere Errettung ist so weit größer als das, was wir bisher dachten. Der Ursprung war vor Grundlegung der Welt, als dein Vater mit dir geredet hat über Rettung. Und dass der Heilige Geist heute dran ist, diese Menschen zusammenzuführen in deiner Gemeinde. Danke, dass wir Teil davon sind und hilf uns auch, dass wir in dieser Stadt ein Licht sind, dieses herrliche Evangelium richtig weitergibt. Amen.